Tristan Otto steht ganz in Schwarz gehalten. Wo hier im Museum?
Ja, wir haben hier 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Und wenn man durch die Haupthalle gegangen ist, dann steht der Tristan Otto links. Der hat seinen eigenen Raum, der hat seine eigene Schatztruhe.
Er steht im besten Dino-Museum der Welt, zu dem Ihr Museum gewählt worden ist. Wie kam Tristan Otto zu seinem Namen?
Ja, wie kommt ein Dinosaurier zum Namen? Also, dass Dinosaurier Namen überhaupt haben, ist ja schon witzig. Aber bei den T-Rexen, da scheint es so zu sein, dass Leute sofort eine Beziehung mit denen aufbauen und das dann eben halt auch persönlich haben wollen. Und die beiden englischen Geschäftsmänner, die diesen Tyrannosaurus bezahlt haben, die haben zwei Söhne. Der eine heißt Tristan und der andere heißt Otto. Und das sind die erstgeborenen Söhne und damit war der Name festgelegt.
Und Tristan Otto zieht das Publikum so magisch an, weil er eben auch so gut erhalten ist. Was heißt denn das bei einem 65 Millionen Jahre alten Tier?
Der hat eine richtige Aura, dieser Dinosaurier. Das kann man auch nur schwer beschreiben, das muss man erleben. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, das war der 9. Juli letzten Jahres, als dann endlich die ersten Kisten aus Amerika kamen. Wir hatten schon Fotos gesehen. Wir wussten auch, wie groß er war, weil wir den Kopf mit Menschen schon gesehen hatten auf Fotos. Und dann kam er an und alleine für die beiden Oberkieferteile war eine Kiste, die so 2x2 Meter groß war und vielleicht so 1,5 Meter tief. Und dann wurde die größte Kiste als erstes aufgeschraubt. Dann erschien ein silberner Deckel, das war der Schaumstoff. Dann haben wir den Schaumstoff hochgehoben und da lag dann dieser riesige Oberkiefer drin. Der ist ungefähr 1/2 Meter lang, 1/2 Meter breit, Zähne so groß wie ein Unterarm. Und alle, die rundherum standen, hatten das unendliche Bedürfnis, das Ding anzupacken. Das verspürt man nicht. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch Spinosaurus. Das ist eine Plastikkopie, im Computer generiert und dann im 3D-Drucker gemacht. Da hat man das Bedürfnis nicht. Das ist schon eine witzige Sache, wie dieses Originale, diese Aura ausstrahlt, dieses Authentische uns wirklich in den Bann nimmt. Und das tut dieses ganze Skelett, nicht nur der Kopf. Sie müssen sich das vorstellen, dieser Raum, wo Tristan drin ist, der ist 350 Quadratmeter groß. Und da sind nur zwei Dinge drin. Der 250 Kilogramm schwere 1,50 Meter mal 1 Meter Kopf in einer Glasvitrine, unheimlich schön angestrahlt, wie die Kronjuwelen in Gold und Silber. Ist ja schwarz, von daher funktioniert das ja gut mit diesen Farben, mit diesen Lichtfarben. Und dann das Skelett, 12 Meter lang, 4 Meter hoch. Mehr ist in dem Raum nicht drin. Und wenn Sie hier durchs Museum gehen, ist es laut, wir haben viele Kinder. Sie gehen in den Raum, die Dezibel gehen runter. Ist ja auch so ausgeleuchtet, dass man sich ein bisschen sakral fühlt. Und die Leute wirklich starren es an. Mein jüngster Sohn, dessen Schule geht regelmäßig ins Museum. Das war so vor ungefähr einer Woche, habe ich eine seiner ehemaligen Lehrerinnen getroffen. Und dann hatte die Lehrerin wohl in der Schule erzählt, ja hier von Joss, der Vater, der ist da der Direktor, die sind nicht in derselben Klasse gewesen. Dann hat ihn ein kleines Mädchen angesprochen, die war in der 4. Klasse und hat gesagt, ich bin da in den Raum reingegangen und ich habe da einfach nur 20 Minuten mit offenem Mund mir dieses Skelett angeschaut.
Unglaublich, das ist also wirklich Ehrfurcht.
Staunen, Ehrfurcht, ich weiß nicht genau, wie man es sagen soll. Ich weiß es auch gar nicht, das kann man auch gar nicht richtig beschreiben. Ich kann jetzt diese Geschichten erzählen und dann können sich die Leute vielleicht darunter was vorstellen, aber ich kann wirklich nur vorschlagen, kommen Sie her, gucken Sie sich das an und erleben Sie das selber. Und dann können Sie uns vielleicht erzählen, wie Sie es wahrgenommen haben.
Der Tristan Otto war schon in der Charité. Warum? War der krank?
Ja, natürlich. Das ist doch das Tolle. Also natürlich wird in der Öffentlichkeit sehr viel darüber geredet, dass Tristan Otto ein tolles Ausstellungsstück ist. Es ist der erste T-Rex, der in Europa ist, der nächste. Wenn Sie einen sehen wollen, müssen Sie nach New York oder Chicago fliegen. Für uns, wir sind ein Forschungsmuseum. Und wir haben von Anfang an gesagt, und das ist auch mit dem Eigentümer abgesprochen, das ist ein Forschungsprogramm. Weil der eben halt so gut erhalten ist, kann man unheimlich viel an dem forschen. Und wir haben also hier ein Forschungsprogramm mit einer Ausstellung. Und in der Ausstellung werden wir ja auch praktisch live darüber berichten, welche Forschungsergebnisse wir machen und so weiter und so fort. Und das gehört sich auch eigentlich so für ein Forschungsmuseum. Natürlich sind wir zum Bespaßen, zum Unterhalten, für die Bildung da. Aber hinter den Kulissen arbeiten riesige Forscherteams, die Und aufgrund dieser Spitzenforschung organisieren wir unsere Ausstellungen. Die demonstrieren unsere Wissenschaft.
Das heißt, der Besucher ist immer auf dem aktuellsten Forschungsstand.
Ja.
Der kann sich auf Leinwänden angucken, wo gerade was geforscht worden ist, oder wie sieht
ja.
das aus?
Ja, bei Tristan experimentieren wir jetzt sehr gut damit. Sie haben ja gesehen, da gibt es diese durchsichtigen Bildschirme, auf die wir mit neuester Technik projizieren können. Und man kann ja durch die Bildschirme auch gleichzeitig auf das Skelett schauen. Das heißt, wir werden also auf diesen Bildschirmen praktisch erzählen können, was man am Skelett dahinter sozusagen sehen kann. Das ist die Philosophie dahinter. Und der ist hier hingekommen, der ist von unseren Präparatoren darauf geprüft worden, dass er während der Reise nicht beschädigt wurde oder die Schäden, die aufgetreten sind, sind sofort behoben worden. Und dann ist der sofort in die Charité, weil wir bereits wussten, dass es bestimmte Krankheiten gibt in dem Schädel oder Anomalien. Und wir sehen jetzt, ob das Sachen sind, die aus Kämpfen herausgekommen sind oder die durch Krankheiten entstanden sind.
Johannes Vogel, Sie haben hier 30 Millionen Ausstellungsstücke in diesem Forschungsmuseum. Tote Tiere in Alkohol, Insekten auf Nadeln hinter Glas, Fische in
Alkohol.
Also auch alles Alkohol.
Alles Alkohol, ja. 80
und,
Tonnen.
Und jedes dieser 30 Millionen Ausstellungsstücke erzählt eine eigene Geschichte?
Ja, die erzählen mehrere Geschichten. Die kommen ja von irgendwo her. Die sind von einem Menschen gesammelt worden. Und durch die Forschung entstehen ja noch viel mehr Geschichten. Jetzt direkt hinter uns hier ist ja das große Alkohollager. Da sind die Fische und die Schlangen. Die sind vor 250, 350 Jahren oder auch vor ein paar Monaten gesammelt worden. Und die kommen dann da in Alkohol. Und dann kann man natürlich sagen, wo kommt der Fisch her? Von wem ist er gesammelt worden? Welchen Namen hat er bekommen? Wie ist er in die Systematik der Fische oder Schlangen eingeordnet worden? Das sind die ursprünglichen Geschichten. Was wir aber heute zum Beispiel mit diesen Sachen machen, ist, wir schicken die durch einen CT-Scanner. Das heißt, wir können, ohne dass wir den Fisch präparieren, sehen, wie die Knochen und Muskeln miteinander zusammenhängen. Und das ist das Tolle an so einer Sammlung. Wenn man eine Sammlung hat wie diese, dann kann man immer neue Fragestellungen an diese Sammlung heranstellen und sie mit modernsten Techniken bearbeiten. Wir lernen immer mehr. Das heißt, die einfache Geschichte, die früher war, wer bin ich, woher komme ich, was tue ich, wird heute ganz, ganz groß ausgeweitet. Das ist natürlich auch eine riesige Herausforderung. Zum einen haben wir hier 40.000 Quadratmeter, in denen wir 30 Millionen Objekte haben, alles von mikroskopischen Diatomeen bis hin zu Walen.
Was sind Diatomeen?
Diatomeen sind Kieselalgen, das sind die, mit denen sich jeden Morgen die Zähne putzen. Die sind in der Zahnpasta drin. Die sind mikroskopisch klein, bis eben dann hin zu 40 Meter Walskeletten. Wir können immer wieder auf diese Objekte zurückgreifen, wir können immer neue Forschungsfragen machen. Wir produzieren aber zum Beispiel über CT-Scans oder über DNA-Analysen riesige Mengen Daten. Das heißt, wir haben zum einen Tonnen von Material und riesige Terra oder sonst was Bytes von Daten. Wir wandeln uns langsam in ein Biodiversitätsinformationsinstitut um. Und wir sind jetzt in einer ganz spannenden Zeit. Die Aufgabe, die Rolle, die Möglichkeiten von Naturkundemuseen ändern sich radikal. Es ist nicht so, dass nur Informationstechnologie, die wir ja alle benutzen heute, rasend voranschreitet oder medizinische Technologien hin zum Personalized Genome oder was auch immer jetzt gemacht werden soll, rasend schnell vorwärts gehen, sondern auch, dass altehrwürdige Institutionen wie Naturkundemuseen, die seit 400 Jahren gibt, ganz andere Herausforderungen bekommen, nämlich die Herausforderung der Genomik, die Herausforderung der Bioinformatik und die Herausforderung der Partizipation. Wie kann man Gesellschaft in Wissenschaft einbinden? Und das sind hervorragende Möglichkeiten, bedeutet aber auch, dass sich das Naturkundemuseum neu erfinden muss.
Und gerade die Partizipation ist was, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt, denn Sie stehen ja für Citizen Science, also für die Bürgerwissenschaft. Wie kommen Sie zu der Überzeugung, dass jeder Bürger auch ein Wissenschaftler ist?
Naja, erstmal ist es ja so, dass jeder Wissenschaftler auch ein Bürger ist. Das ist ja nun relativ einfach zu verstehen.
Ja.
Aber warum ist das nicht auch umgedreht so? Also, Wir alle sind meiner Ansicht nach zum Beobachten geboren als Menschen. Das sieht man bei kleinen Kindern, die alles angucken müssen. Profitieren wir als Museum ja auch von. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass die Neugierde am Beobachten hier bei den Erwachsenen, jedenfalls soweit wir das beurteilen können, nicht weggeht, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt auch zum Beispiel mit Tristan. Die Besuchergruppe, die am stärksten gestiegen ist, sind die Erwachsenen, sind nicht die Familien, sondern einzelne Erwachsene. Das ist das eine. Wir sind zum Beobachten geboren. Das zweite ist, wir machen sehr viele Sachen, die logisch, rational, strukturiertes Denken erfordern. Und dann ist der Schritt zur Wissenschaft nicht mehr weit. Oder das ist eigentlich schon in großen Teilen Wissenschaft. Man darf Wissenschaft nicht damit verwechseln, dass es sich dabei nur um hochtechnologisierte Labore oder sonst etwas handelt. Der Wissenschaftsbegriff ist sehr breit. Es gibt sehr viele Arten, wie man sich in der Wissenschaft austoben kann. Man kann zum einen Wissenschaftlern bei ihrer eigenen Arbeit helfen. Man kann instruiert werden. Man kann aber auch gleichberechtigt mit Wissenschaftlern arbeiten. Und gerade Themen wie Natur helfen da sehr viel. Wir haben hier in diesem Haus 150 Leute, die regelmäßig hier hinkommen, in unseren Sammlungen ihre Forschung machen, obwohl sie irgendwie Betriebswirt sind oder Schlosser oder sonst etwas. Also da gibt es eine hohe Durchlässigkeit, gerade im naturkundlichen Bereich, zwischen Amateurwissenschaftlern oder Bürgerwissenschaftlern und offiziell angestellten Wissenschaftlern. Und das finden Sie ja auch in meiner Bibliografie. Ich bin ja praktisch in Naturkunde am Naturwissenschaftlichen Verein in Bielefeld und am Naturkundemuseum in Bielefeld ausgebildet worden, als ich 14 Jahre alt war. Also da konnte man eigentlich noch nicht voraussehen, dass ich irgendwann Wissenschaftler würde, aber man ist da eben halt, weil man Interesse hatte, mitgenommen worden und ausgebildet.
Aber wie sieht diese Partizipation genau aus? Also freuen Sie sich darüber, wenn jetzt ein Besucher hier reinkommt und sagt, ich habe draußen eine Hummel gefunden oder ich habe draußen ein Insekt gefunden, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Darf ich Ihnen das in die Hand drücken und können Sie mal gucken, was es ist? Also ist es so praktisch, dass Sie sich auch über sowas freuen oder wäre das jetzt ein bisschen mickrig?
Also, dass wir Identifikationsservice machen, tun wir, ist aber nicht unbedingt Sinn und Zweck des Ganzen. Nee, wir haben hier ein Wissenschaftlerpaar, der eine ist hier angestellt, der andere ist hier Amateurwissenschaftler. Die haben zusammen ein 1000-seitiges, vierbändiges Handbuch der Wanzen Deutschlands geschrieben in den letzten 20 Jahren. Die haben sich also die großen Sammlungen hier im Museum und auch in anderen Museen angeguckt und haben gesagt, das ist die Diversität von Wanzen. Wanzen sind die Dinger, die Pflanzen aussaugen hauptsächlich. Ein paar saugen auch an Menschen oder Tieren, aber viele eben halt an Pflanzen. Und dafür kann man dann eben halt 1000 Seiten schreiben und das haben die in Koproduktion gemacht und sind auch beide Autoren dieses Werkes. Das heißt also, da ist auch keine Hierarchie. Du bist ein Wissenschaftler, du bist mehr wert, du bist ein Amateur, du bist nichts wert, das gibt es alles nicht. Da wird wirklich auf Augenhöhe gemeinsam gearbeitet. Die haben auch beide gemeinsam viele, viele Stunden da reingesteckt.
Da kann einen jetzt natürlich als Laie der Fleiß beeindrucken und man kann sagen, toll, dass die beiden ein vierbändiges Werk über Wanzen gemacht haben. Aber wie dient es der Menschheit? Also was haben wir jetzt davon, dass wir das wissen?
Na, das ist eine gute Frage. Also wie dient Wissenschaft der Menschheit? Also ich kann Ihnen jetzt ein paar Beispiele, können wir vielleicht auch gleich drauf eingehen, sagen, wo das ganz kausal und stringent durchexerziert werden kann. Es gibt aber auch unheimlich viele Beispiele, wo man das nicht sagen kann.
Bleiben wir mal bei den Wanzen. Also das ist ja toll, dass Sie das jetzt erforscht haben. Na, was haben wir davon?
Also bei den Wanzen. Wanzen ist jetzt ein Beispiel, wo ich nicht ganz so flott sein werde.
Es beruhigt mich ein bisschen, Herr Professor Vogel.
Bleiben wir mal bei den Insekten. In Großbritannien ist vor wenigen Jahren die Blauzungenseuche ausgebrochen. Was bedeutet, dass das ganze Rinderherden abgeschlachtet werden mussten. Und es gab in Neuseeland noch ein Institut und zwei Experten, die sich mit den Fliegen auskannten, die diese Blauzungenseuche übertragen haben. Und die konnten dann relativ schnell helfen, dass diese Seuche eingedämmt wurde und die Fliegen, die eingeschleppt worden sind, vernichtet wurden. Mhm. Bei Wanzen ist das jetzt so, dass ich nicht unbedingt weiß, welche Krankheiten die übertragen, aber Insekten sind für eine gesunde Umwelt unheimlich wichtig. Und Sie sehen das jetzt ja zum Beispiel ganz aktuell mit dem Zika-Virus. Das ist ja in Afrika entstanden oder hat da lange in Mückenpopulationen gelebt, dieser Virus. Und man geht davon aus, dass es zu einer Mutation gekommen ist, die dann über den jetzt anstehenden Verkehr den Leute ja haben, man kann ja heute von Uganda nach Brasilien in 8 Stunden fliegen, übertragen wird. Und dann grasieren die in Populationen, die keine Resistenzen gegen diese Viren haben. Also ich glaube, Insekten sind da ganz, ganz wichtige Überträger von diesen Krankheiten. Und ein Wissen um Insekten ist, glaube ich, für uns als Menschen zum Überleben ziemlich wichtig.
Ihr Lebensthema ist ja so die Frage, wie können wir einen neuen Vertrag zwischen Mensch und Natur schaffen? Wie sah denn der alte Vertrag aus?
Naja, ich würde mal sagen, vor 300 Jahren konnte keiner eigentlich richtig überleben, wenn er nicht wusste, was um ihn herum kreucht oder fleucht, was man essen kann und was man nicht essen kann. Und dann hat man sich darauf kapriziert, das Ganze in einer arbeitsteiligen Gesellschaft aufzusplitten. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir hier in der westlichen Welt 60% aller Kalorien, die wir zu uns nehmen, von 4 Pflanzen nehmen, von 4 Gräsern, Getreide, Mais, Reis und Zuckerrohr. Wir haben also unser Nahrungsspektrum unheimlich eingeschränkt. Und wir haben ungefähr 30 Millionen Arten, die mit uns auf diesem Planeten leben. Also da haben wir uns sehr verengt und wir wissen eigentlich nicht mehr darum, welche anderen Möglichkeiten, Dienstleistungen, Services, Nahrung oder sonst was die Natur uns bereitstellen kann. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es für unser körperliches und geistiges Wohlergehen wichtig ist, eine emotionale Beziehung zur Natur zu haben. Wir sind in und an der Natur evolviert. In den letzten 1-2 Millionen Jahren. Und jetzt zu glauben, dass man ohne Natur leben kann, dass ein Shoppingcenter mit den schönen bunten Farben ein Ersatz für eine Blumenwiese sein soll, halte ich für sehr kurz gegriffen. Und das zeigen jetzt ja immer mehr psychologische Studien, dass Konzentrationsfähigkeit, kognitive Fähigkeiten, Stress, dass das alles über Bewegung in und mit Natur runtergefahren werden kann. Also wir brauchen das. Für unsere Seele im weitesten Sinne, jetzt meine ich das nicht in einem religiösen Sinne, aber für ein Gleichgewicht und ein gutes Leben brauchen wir Natur.
Das heißt, Ihr Plädoyer ist, wenn ihr Stress abbauen möchtet, geht bitte raus in die Natur?
Natürlich, am besten noch am Wasser. Das ist ganz klar, das gibt es jede Menge Literatur drüber, die zeigt, dass das Stress abbaut.
Wie kann denn sonst dieser neue Vertrag, oder wie sollte Ihrer Ansicht nach dieser neue Vertrag zwischen Mensch und Natur aussehen?
Also ich glaube, dass wir alle als Menschen zum Beobachten geboren sind, und zwar beobachten von unserer Umgebung. Und das ist eigentlich Natur, jedenfalls bis vor 250 Jahren. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir diese emotionale Beziehung, die wir zur Natur haben, eigentlich über unser Leben hinweg gestalten können, von der Wiege bis zur Bahre. Und da kommt dann eben halt so eine Organisation wie ein Naturkundemuseum rein, weil es gibt nur wenige Organisationen, die, glaube ich, diese Rolle des Vermittelns übernehmen können. Und das Naturkundemuseum als solches, es gibt davon 303 in Deutschland, von daher sind wir flächendeckend gut vertreten hier, haben eine einmalige Rolle. Wir sprechen nämlich Menschen aller Generationen und fast aller sozialen Schichten an. Das tun sonst nur noch Zoos, und da geht es auch wieder um Natur. Diesmal sich bewegende, bei uns ist es ein bisschen statischer. Und diese Organisationen müssen sich weiter öffnen, auch im Bereich der Bildung. Und das bedeutet zum einen, dass wir strukturierte Programme anbieten, und das tun wir sehr erfolgreich. Hier zum Beispiel in Berlin sind 1/7 unserer Besucher in strukturierten Bildungsprogrammen.
Gehören dazu Kurse bei der VHS oder was sind
strukturierte
Bildungsprogramme? Alles hier im Museum?
Alles hier im Museum.
Was bieten Sie denn da an?
Das geht los, morgens arbeiten wir hauptsächlich mit Schulklassen. Wir gehen aber auch in Schulen. Wir machen zum Beispiel sehr viel mit Migrationsklassen. Wir arbeiten sehr eng in Wedding, wo es interessante soziale Herausforderungen gibt. Dann haben wir sehr, sehr viele Abendveranstaltungen, die jetzt komplett ausgebucht sind, natürlich auch wegen unserer Dinosaurier-Ausstellung, wo Leute des Abends kommen und sich in kleinem Kreis von unseren Wissenschaftlern durch die Ausstellungen führen lassen. Wir können eigentlich gar nicht genug anbieten. Jedes neue Produkt, was wir sozusagen anbieten, ist sofort ausverkauft. Das hätten wir auch so nicht voraussagen können. Also der Appetit hier für solche Sachen ist unendlich. Wir erreichen erst 60.000 der 360.000 Schulkinder hier in Berlin. Das, ja, finde ich, ist nicht gut, weil hier in Berlin auch in den Gesetzen steht, dass jedes Kind Anspruch auf Naturbildung hat. Das müssten wir eigentlich erfüllen. Aber mit 4 Leuten in der Bildungsabteilung kann ich keine 360.000 Schulkinder und deren Lehrerinnen und Lehrer jedes Jahr betreuen. Also das sind schon Herausforderungen, aber Naturkundemuseen sind genau die Orte, die das machen können. Also und gleichzeitig gehen unsere Wissenschaftler oder auch unsere Pädagogen noch nach draußen und arbeiten mit Leuten vor Ort.
Also aber da brauche ich noch, wenn Sie sagen, der Appetit ist groß, da brauche ich dann doch noch ein paar Details zur Menüfolge. Was sind die Themen, die die Leute bewegen?
Da können wir anbieten, was wir wollen. Es wird genommen. Also mit den Migrationsklassen zum Beispiel arbeiten wir ganz einfach über einfache, sinnliche Erfahrungen von Natur. Die machen einen Trip mit einem Kanu über die Spree, nehmen dann einen Kescher, dann werden ein paar Tiere rausgefangen, dann wird ihnen erzählt, das ist ein Käfer, das ist eine Schnecke. Ganz einfache Sachen. Aber du kommst aus einem anderen Land. Was uns aber alle verbindet, ist die Liebe zur Natur. Hier, das ist jetzt die Natur in Deutschland. Und dann in den Abendveranstaltungen wird es dann ziemlich handfest. Da werden dann zum Beispiel jetzt im Februar haben wir Charles Darwins Geburtstag gefeiert, am 12. Februar. Da gab es 4 Vorträge über Unsterblichkeit. Da wurde es also sehr philosophisch, da wurde es sehr medizinisch, da wurde es sehr biologisch, da wurde es sehr spirituell. Und da werden die Leute dann auch schon herausgefordert. Danach gibt es dann auch eine richtig interessante Diskussion.
Wird es denn beim Direktor vom Naturkundemuseum, dem Johannes Vogel, auch manchmal spirituell, wenn Sie hier so durchs Museum gehen und sich angucken, welche toten Lebewesen die Schöpfung hier hinterlassen hat?
So ähnlich. Also was mich an diesem Museum von Anfang an fasziniert hat, und ich bin jetzt 4 Jahre hier, ist die unheimlich tolle Art der Darstellung. Hier geht unheimlich viel Handwerkskraft, aber auch Gedankenkraft in die Ausstellungen hinein. Wenn Sie sich hier die Vogelpräparate angucken, die Präparatoren, die hier arbeiten, sind alle durchgehend Weltmeister oder Europameister in ihrem Fach. Die sind einfach schön, vielleicht sogar schöner, als man sie draußen sehen würde. Das ist bei Tristan ja auch so. Als der im Boden lag, war er ziemlich unscheinbar und dreckig und jetzt ist er hier schwarz und glänzend poliert, als Gesamtkunstwerk glänzend. Also ja, wir manipulieren hier durchaus die Gefühle, auch die des Generaldirektors, durch die unheimliche Kraft und die Anstrengungen, die in diese Sachen reingeht. Und deswegen werden wir dann eben halt auch zum besten Dinosauriermuseum der Welt gewählt. Oder in New Statesman wird gesagt, wenn Sie ein Naturkundemuseum sehen wollen, was Sie wirklich anmacht, dann müssen Sie nach Berlin fahren. Also das sind ja nicht wir, die diese Urteile abgeben. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch vom Bann dieses Museums eingenommen. Sonst würde ich mich ja auch nicht so wohlfühlen.
Also ist es dann einerseits der Botaniker in Ihnen, der sagt, wir müssen das sowieso alles ausstellen, wir müssen das den Menschen zeigen. Und auf der anderen Seite auch so ein bisschen der Mensch, der sagt, wir müssen diese Schöpfung bewahren?
Ja, wir kriegen es ja nicht hin, mit den Leuten einfach nur einen rationalen Diskurs zu führen. Wir können ja nicht einfach sagen, wisst ihr, es ist jetzt so, 1 und 1 ist 2. Und weil das so ist, müssen wir die Welt retten. Sondern die Leute müssen ja eine Beziehung dazu haben. Die müssen ja sagen, ich will das. Und wie man von einem rationalen Denken zum Handeln kommt, das ist eben halt eine Herausforderung. Und das geht in menschlichen Gesellschaften nur über Emotionen. Und die müssen wir entfachen, aber gleichzeitig nicht die Ebene des Rationalen verlassen. Das ist keine ganz einfache Sache, aber da kommt es dann eben halt wieder zum Geschichtenerzählen. Und Objekte erzählen Geschichten und es liegt an uns, diese Geschichten so zu erzählen, dass zum einen das Emotionale, zum anderen das Rationale und zum dritten vielleicht der Wille zur Veränderung des persönlichen oder kollektiven Handelns angerichtet wird. Aber wir wissen genug, es muss gehandelt werden.
Was treibt Sie denn an?
Das Handeln. Das würde mich eher antreiben als das große Nachdenken über noch tollere wissenschaftliche Herausforderungen. Und das ist eigentlich auch die Herausforderung dieses Hauses hier. Wir sind eben mal zum einen ein Spitzenforschungsinstitut und zum anderen wollen wir eine innovative Kommunikationsorganisation sein.
Im Augenblick wird hier mit Bohrern kommuniziert, da können wir nichts dran ändern. Hier sind immer Bauarbeiten, ne? Im Haus und nebenan und in dieser Stadt.
Dieses Haus hat eine sehr, sehr interessante Geschichte. Es ist 1889 eröffnet worden, war das Nationale Naturkundemuseum. Einer der 4 Flügel, in dem wir jetzt sitzen, ist ausgebombt gewesen. Der ist jetzt renoviert. Wir haben jetzt 26 Jahre nach der Wiedervereinigung 15% dieses Hauses renoviert. Ich bin hier hingekommen, weil es hier viel zu tun gibt, nicht weil hier alles fertig ist.
Sie sind nach 17 Jahren in London im National History Museum nach Berlin gekommen. Also das National History Museum haben Sie dann auch geleitet in den letzten Jahren. Dann sind Sie eben vor 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Wie war das, nach Berlin zu kommen?
Naja, erstmal musste ich Deutsch lernen wieder, nicht? Das klingt ein bisschen blöd, ist aber so. Ich habe 23 Jahre, 24 Jahre da drüben gelebt. Wir sprechen auch heute als Familie Englisch. Die Wissenschaftssprache ist Englisch. Aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich hier zu allen möglichen Leuten in Deutsch kommunizieren. Und das war zu Anfang durchaus schwierig, weil mir immer nur englische Begriffe in den Kopf gekommen sind und ich direkt simultan übersetzen musste im Kopf. Das muss ich jetzt nicht mehr. Das Deutsche ist jetzt wieder flüssig geworden.
Und die Stadt selbst, war die Ihnen vertraut oder war es ganz neu? War das erstes Mal Berlin?
Ich bin 84 und 2005 mal für ein paar Tage jeweils in Berlin gewesen. Ich bin ja in Westdeutschland aufgewachsen, da war Berlin ja irgendwie ein bisschen weit weg. Das ging aber relativ schnell, sich in Berlin zu verlieben. Das ist ein großer Kontrast zu London. London ist sehr, sehr geschmeidig, sehr schick. Aber Berlin ist eben halt roh und dynamisch und bunt. Und das passt ganz gut zu mir.
Haben Sie sich deshalb auch von Ideal, ich stehe auf Berlin, gewünscht?
Ja klar, das ist natürlich eine tolle Hymne auf Berlin. Damals in den 80er Jahren, wo die ja ziemlich bekannt waren in Deutschland, da konnte ich mich nicht so sehr mit identifizieren, aber dass das nach über 30 Jahren immer noch stimmt, finde ich sehr witzig.
Ideal mit Ich stehe auf Berlin. Im Gespräch, das ich im Naturkundemuseum Berlin führe, weil ich bei dessen Leiter Professor Johannes Vogel am Tisch sitzen darf. Johannes Vogel, der Mann, der in Cambridge über den Sex bei Farnen promovierte, in seinem Tierstimmenarchiv Töne vom Kabeljau beim Sex hat und dessen 2 Söhne genetisches Erbmaterial von Darwin in sich tragen, weil ihre Frau, Sarah, eine Enkelin von Charles Darwin, dem Begründer der Evolutionstheorie, ist. Ist ihre Frau eine Ur-Ur-Enkelin oder eine Ur-Ur-Ur? Ich weiß gar nicht, wie man das rechnet.
Ich glaube Ur-Ur-Enkelin, aber das müsste ich auch nochmal nachgucken.
Bei welcher sexistischen Forschungsarbeit haben Sie die getroffen?
Ja, das ist eine gute Frage. Man trifft sich in England ja in der Linnaean Society. Das ist der ehrwürdige Ort, in dem Charles Darwin das erste Mal seine Theorie zur Evolution hat vorstellen lassen. Ja, da habe ich einen Vortrag gehalten und wenn man einen Vortrag hält und vorne steht, dann kann man ja ins Publikum gucken und da saß eine sehr große, attraktive Dame und da habe ich mir gedacht, die lernst du später mal kennen.
Wie später war später?
Nur das hat dann ein paar Wochen gedauert, weil wenn man da vorträgt, was mir auch noch nicht so bewusst war, dann wird man am Ende des Vortragsnachmittags von älteren Damen umringt, die einen dann zum Abendessen wegzerren und man konnte nicht zum üblichen Tee gehen, um die jüngeren Damen anzuquatschen. Ja, das hat dann ein bisschen gedauert, aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hat Sarah dann einen Vertrag am Natural History Museum abgeschlossen, um da ein Jahr zu arbeiten und dann wurde das alles viel einfacher mit dem Anbaggern.
Also gebaggert haben Sie. Was hat Sie dann für Ihre Frau eingenommen, also außer der Optik?
Dass die einen sehr guten Sinn für Humor hat und dass sie sehr intelligent ist, sehr charmant, alles, was man sich so wünscht.
Die ist auch Botanikerin, jetzt müssen Sie mir helfen, und hat promoviert über
Tomaten, was in Deutschland nicht ganz verstanden wird. In England, wenn irgendjemand Tomate sagt, dann lachen alle. Es gibt ja auch Red Nose Day, wo sich jeder so eine rote Tomate ins Gesicht klebt und so weiter und so fort. Also Tomaten haben irgendwie eine andere Konnotation in England als in Deutschland. Und da hat sie auch sehr viel Aufmerksamkeit mit erregt, dass sie über Tomaten geforscht hat.
Welche Form der Tomaten? Ganz
auf Galapagos hat sie gearbeitet. Sie ist mit ihren Eltern in den 80er Jahren auf Galapagos gewesen und hat dann da ein Bestimmungsbuch für Pflanzen illustriert, ist darüber dann zur Botanik gekommen, hat dann ein Botanikstudium gemacht und hat dann angefangen, wissenschaftlich über die Tomaten zu arbeiten, weil es gibt 4 essbare Tomatenarten. 2 von denen kommen auf den Galapagos-Inseln vor, 2 auf dem Festland in Südamerika. Über das Einschleppen von den südamerikanischen Tomaten nach Galapagos finden da jetzt Vermischung von Genpoolen statt, die höchstwahrscheinlich zur Ausrottung der einheimischen Tomaten auf den Galapagos-Inseln führen.
Ist denn auch Ihre Frau, wie viele Botaniker, auch Hobbygärtner, der Ansicht, dass man mit Pflanzen reden muss, um die zum Wachsen zu bringen?
Naja, das hat meine Frau ja ziemlich deutlich demonstrieren können, weil es gab da so einen Wettbewerb, der von der Royal Horticultural Society ausgelobt wurde, ob denn Pflanzen auf Sprache reagieren würden. Dazu hat ja auch Charles Darwin schon gearbeitet. Er hat ja Pflanzen und Erdwürmern Chopin vorspielen lassen von seiner Frau. Dann hat sich Sarah mit unserem ältesten Sohn auf die Treppen des Natural History Museum in London gesetzt und hat aus Origin of Species vorgelesen. Das hat man dann praktisch über Kopfhörern Tomatenpflanzen in einem Gewächshaus bespielt. Und ja, ihre Tomaten sind besser gewachsen als die anderen Tomaten.
Ist nicht wahr, das ist wirklich passiert?
Ja, wir haben das nie nachgemessen, aber die Royal Horticultural Society hat das so behauptet und das stand dann im Daily Telegraph oder in der Times und dann muss das auch stimmen.
Sag mal, ist sowas britischer Humor oder könnten die Deutschen das auch?
Ich glaube, wenn ich das als Generaldirektor machen würde, dann kriegte ich hier in Deutschland unter Umständen Probleme mit meinem wissenschaftlichen Beirat.
Ja.
Ich selber hätte damit allerdings, glaube ich, weniger Probleme.
Bei Ihrer Frau Sarah sind es natürlich zwingend die Darwin'schen Gene, die Sie zur Botanikerin oder zur Forscherin gemacht haben. Welche waren das bei Ihnen?
Och, ja, bei mir ist das auch in den Genen angelegt. Mein Vater hat sich sehr, sehr stark für Tiere interessiert und hat mich schon als kleiner Junge mitgenommen, Tiere zu füttern und Tiere zu beobachten. Und das hat mich nie wieder losgelassen, diese Lust an Natur.
Diese Lust an der Natur ist mit 13, 14, haben Sie vorhin schon gesagt, gewachsen. Also Sie sind vor 52 Jahren, um das jetzt chronologisch zu erzählen, in Bielefeld geboren und sind dann mit 13 oder 14 in den Naturwissenschaftlichen Verein von Bielefeld.
Ja, da bin ich auch heute noch Mitglied, bezahle da immer noch nett meine Beiträge und lese auch noch deren Berichte. Ja, ja.
Hat Sie das damals zum Exoten in der Klasse gemacht?
Möglicherweise, aber nee, das hat mich überhaupt nicht gestört, weil das Botanisieren haben wir ja am Wochenende gemacht. Von daher weiß ich auch gar nicht, ich habe das auch gar nicht so richtig vor mir rumgetragen. Also wenn wir da natürlich auf Klassenfahrten oder so gegangen bin, habe ich schon mein Pflanzenbestimmungsbuch mitgehabt und die haben ein bisschen dumm geguckt. Also dickes Fell habe ich irgendwie mitgekriegt, das hilft natürlich.
Also der Vater hat sich einerseits dann für Tiere interessiert und hat sie dann daran teilhaben lassen?
Ja.
Also sind Sie dann mit der Familie oder mit dem Vater alleine durch die Wälder?
Ja, mit Vater alleine oder auch mit Familie und immer auch Natur beobachtet. Ja, das war Teil des Sonntagsvergnügens. Mein Vater kommt aus Nordbayern und da ist dann der Kontrast zu Bielefeld schon ziemlich groß, was die Pflanzen angeht. Und da konnte ich mich dann austoben. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Haben Sie sich dann auch damals schon für das Sexualleben von Farnen interessiert?
Nein, Farne sind später gekommen. Farne sind ja auch sehr, sehr schwer zu bestimmen. Das ist gar nicht so einfach. Und in Nordbayern gab es schon ein paar, aber um Bielefeld herum ist das nicht so häufig. Ich habe viel, viel gearbeitet, auch neben dem Studium. Und bin dann auf Exkursionen in den Alpen mit jemandem zusammengekommen, der hat an einem Landschaftspflegeinstitut in München gearbeitet. Der hat gesagt, ach, kannst du auch mal ein bisschen bei uns arbeiten? Und dann habe ich da ein Landschaftspflegegutachten für die Landesregierung in Bayern gemacht zu Habitaten. Das ist ein ganz seltenes Gestein, Serpentin heißt das, ist sehr schwermetallhaltig, da wächst nicht viel drauf und die Zeigerpflanzen dafür sind Farne. Und dann habe ich angefangen in Cambridge zu arbeiten, habe aber trotzdem weiter meine Arbeiten noch in Deutschland gemacht und dann habe ich mich in den Bibliotheken in England in diese Farne eingelesen und da kam mit einmal raus, dass da sehr interessante evolutionsbiologische Fragen hinter diesen Farnen stecken. Und dann habe ich mit meinem Chef in Cambridge geredet und habe gesagt, da wären spannende Fragen. Jetzt käme ja gerade die molekulare Biologie auf, jetzt könnte man diese Fragen endlich beantworten. Hat er gesagt, das fände er sehr spannend und ich sollte doch mal mit seiner Frau reden. Die würde am Natural History Museum in London arbeiten und wäre da die führende Farnexpertin. Und dann kann man sich ja relativ schnell zusammenzählen, wie das dann ging. Habe ich also eine einen theoretischen Populationsgenetiker als einen Supervisor gehabt in Cambridge und eine Fahnenexpertin am Natural History Museum als die andere. Und die hat dann auch das Geld besorgt, dass ich meine Doktorarbeit machen konnte. Ein super generöses Stipendium, wo sich auch heute deutsche Forschungsförderung noch dran messen lassen könnte. Und da konnte ich dann 3 Jahre als Doktorand erstmal schön vor mich hin forschen, unter super Bedingungen.
Mit welchem Ergebnis denn? Wie rege ist denn das Sexualleben von Farnen?
Naja, rege, darum ging es eher nicht, sondern mit wem die es wie machen, das ist eher die Frage. Die können es eben halt mit derselben Art und sind mit dem nicht verwandt, oder sie können es mit Bruder und Schwester, sie können es mit sich selbst und sie können es auch mit Arten, mit denen sie überhaupt nicht verwandt sind. Und in jeder dieser Beziehungen gibt es unterschiedliche genetische Signale, die man zum Teil morphologisch, aber zum Teil nur über die DNA-Sequenzen auseinanderklamüsern kann. Und das Spannende daran ist, dass das alles mit Klimawandel zusammenhängt, dass man also über die Genetik der Farne sozusagen in die Vergangenheit schauen kann und sehen kann, welches Klima geherrscht hat, um denen sozusagen ihre sexuellen Präferenzen zu diktieren.
Es mag jetzt ein bisschen plumper Übergang sein, aber ich denke gerade so, Sex ist ja sicherlich auch immer mal ein Thema gewesen, wenn Sie so auf der Stube gesessen haben mit den Jungs von der Bundeswehr. Sie waren 2 Jahre beim Bund, von 82 bis 84, und haben dazu einer Versuchseinheit gehört. Worin bestand der Versuch?
Na, wir sind Grundausbildung und danach Hauptausbildung zusammengeblieben. Wir sind nicht gewechselt. Wir sind ja in Augustdorf gewesen, das ist ja ziemlich nah an der Front gewesen sozusagen. Es war ja auch die Zeit des NATO-Doppelbeschlusses, wo alles ein bisschen am Zucken war da. Das war schon sehr interessant. Die haben uns ganz schön rangenommen da.
Inwiefern?
Ja, sie haben so 75 bis 95 Stundenwochen geschoben. Buddeln, schießen, marschieren, das gehörte wohl alles irgendwie mit zur Versuchseinheit. Ja. Und wenn es irgendein Manöver gab, dann haben wir da auch noch mitgemacht, ja.
Und Johannes Vogel war der Vertrauensmann dieser Gruppe.
Ja, da haben Sie sich aber gut informiert, ja. Ich war Vertrauensmann, ja. Das hat mich erwachsen gemacht, ja. Also ich habe an einem humanistischen Gymnasium studiert, alles recht nett bürgerlich, Bielefeld. Und dann kommt man in so eine Einheit, die im Ernstfall, also wir waren praktisch eine Kanonenfuttereinheit. Und da waren dann doch viele Menschen mit unterschiedlichen Lebenseinstellungen, und so weiter und so fort. Und als Vertrauensmann muss man sich dann sehr interessante Geschichten aus dem privaten oder auch militärischen anhören und muss versuchen, da irgendwelche Lösungen mit den Offizieren oder so hinzukriegen. Das war schon sehr interessant.
Gab es dann auch Geschichten von Männern, die das nicht geschafft haben?
Also
ja. Das heißt, man muss dann irgendwie vermitteln zwischen dem Offizier und dem Typ, der sagt, ich kann einfach nicht mehr, das ist so gegen alles, was ich schaffe.
Ja. Dass wir so viel Zeit da verbringen mussten in den Kasernen oder auch außerhalb, hat natürlich auch nicht bei Testosteron-geschwängerten jungen Männern dazu geführt, dass es unbedingt immer sehr harmonisch zuging.
Warum haben Sie sich dafür entschieden? Weil der Bund da noch verpflichtend war und Sie keine Lust hatten, Ersatzdienst zu leisten? Oder weil Sie gesagt haben, ach komm, 2 Jahre sitze ich schneller?
Ach, ich wusste schon, dass ich studieren wollte, aber das war irgendwie eine der Alternativen, die mir angeboten wurden. Wenn die mir was anderes angeboten hätten, hätte ich vielleicht auch gemacht. Ich hatte damals sicherlich noch kein Urteil. Und das war irgendwie eine Sache, ich war sehr sportlich zu dem Zeitpunkt. Das passte irgendwie alles. War ja auch nicht weit von Bielefeld weg. Also es ging irgendwie alles. Aber wie gesagt, 18-jährige oder 19-jährige Männer sind eben halt einfacher zu überzeugen als wenn man ein bisschen älter wird. Oder auch Frauen in dem Alter, die sind ja dann schon bedeutend reifer.
Ich vermute ja, dass Sie mit viel Sachverstand durch die Wälder gerobbt sind, was man ja auch so machen muss.
Das Beste war, wir haben eine Durchschlageübung gemacht, sind mit dem Hubschrauber 120 Kilometer außerhalb geflogen und sollten dann in 4 Tagen zurückmarschieren. Und auf einer der ersten Stationen, wo wir mit dem Schlauchboot über einen Fluss mussten, das Schlauchboot musste man natürlich auch noch mitschleppen, da waren dann Kollegen aus dem Naturwissenschaftlichen Verein und kartierten da die Salzwiesen an der Herder. Und das war wirklich, die guckten mich ganz dumm an, weil ich war ja von oben bis unten in Tarnfarbe und hatte da meine Gewehre mit mir rum und wir stapften da durchs Naturschutzgebiet und versuchten da die Blumen zu retten. Das war schon ganz witzig, ja. Das hätte man wirklich nicht besser skripten können.
Wie ist es dazu gekommen, Johannes Vogel, dass Sie Radio Bielefeld mit aufgebaut haben? Das ist ja nun auf einer ganz anderen Linie. Wäre das eine Alternative gewesen, Journalismus und dann auch noch Radiojournalismus?
Nee. Als ich aus der Bundeswehr rauskam, da wusste ich, was ich wollte.
Nämlich forschen.
Ja, und was bewegen. Weil was ich da auch erlebt hatte, auf dem Zwischenmenschlichen und so, das hat mir schon zu denken gegeben. Ich meine, das konnte ich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht gar nicht so richtig einordnen. Habe aber auch sehr gute Freunde gehabt, mit denen ich das besprechen konnte. Also erwachsene Männer, mit denen ich das besprechen konnte. Sodass ich ja nicht ganz alleine war im Aussortieren dieser Herausforderungen. Aber ich habe mich dann an den Naturwissenschaftlichen Verein wiedergewandt, weil die hatten gerade einen neuen Vorsitzenden gekriegt, Peter Finke, ein Linguistik- und Philosophieprofessor an der Uni. Und dann gab es da noch eine sehr gute Geschäftsführerin, Uli Letschert, die auch in der Biologie eine Assistentenstelle hatte. Und wir drei haben uns dann angefreundet und haben einfach gesagt, jetzt machen wir mal den Naturwissenschaftlichen Verein Bielefeld flott. Mhm. Als dann das Rundfunkgesetz gegründet wurde, wurden ja Privatsender zugelassen und die mussten ja alle einen Beirat bekommen oder einen Aufsichtsrat. Und der musste aus gesellschaftlich relevanten Gruppen zusammengestellt werden. Und weil ich für Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit im Naturwissenschaftlichen Verein zuständig war, haben sich dann die Verbände, insgesamt BUND, Naturwissenschaftlicher Verein, andere, darauf geeinigt, dass ich doch dann in diesen Rat entsandt wurde. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch ein Jurastudium angefangen bei Professor Stock, der über Rundfunkrecht viel gearbeitet hat, eine studentische Hilfskraftstelle und da habe ich mich dann ein bisschen in die Sachen sozusagen theoretisch wie auch praktisch eingearbeitet und das war eine sehr, sehr fruchtbare Sache, auch einfach zu sehen, wie in Deutschland die politischen Parteien praktisch alles durchdringen oder damals in Westdeutschland alles durchdrangen und welche Abstimmungsprozesse es da gibt, um zu Lösungen zu kommen. Das ist ja für ein Anfang 20-Jährigen auch eine spannende Erfahrung. Und gleichzeitig habe ich sehr, sehr großen Respekt vor Rundfunk. Rundfunk ist für mich viel mehr als ein Nebenbei-Medium. Rundfunk ist eine der ganz wenigen neben Lesen der Möglichkeiten, dass man sich seine eigenen Bilder im Kopf machen kann. Nicht wie Fernsehen, die einem einfach vorgibt, was man zu sehen und zu denken hat. Das hat mir viel geholfen. Ich habe immer großes Interesse gehabt, mich in Gesellschaft einzubringen. Und das ist durch die Arbeit im Naturwissenschaftlichen Verein und auch bei Radio Bielefeld durchaus gestärkt worden. Und Sie müssen ja auch sehen, wenn Sie so 21, 22 sind, gerade beim Bund gewesen, keine besonders gute Zeit gehabt, Studium angefangen und dann bekommen Sie positives Feedback über Ihre ehrenamtliche Arbeit. Das motiviert ja auch unheimlich. Und dann wird auch vieles einfacher, wenn man diese Motivation bekommt. Und vor Arbeit habe ich mich noch nie gescheut. Je mehr, je besser. Und das hilft wirklich.
Diese scheinbar krachenden Auseinandersetzungen beim Bund, da sind die Fetzen geflogen, ja?
Ja.
Bis hin zu Prügeleien.
Ja, aber auch bis hin zum Ombudsmann. Also da ist richtig losgegangen, ja.
Wie sehr hat Ihnen das dabei geholfen, Führungsrollen wahrzunehmen?
Man kann nur Führungsrollen wahrnehmen, wenn man sich selber kennt. Man muss sich selber verstehen. Man muss selber wissen, was seine Stärken sind. Und man muss wissen, wie man mit den Schwächen, die man hat, so umgeht, zum Beispiel indem man eben halt Teams schafft, in denen verschiedene Stärken ausgespielt werden können. Und das ist eine der Sachen, die hier in diesem Museum in jedem Fall funktioniert. Wir haben viel zu wenig Personal und wir erreichen disproportional viel. Das schafft man nur, wenn man miteinander das macht, wenn es einen Ausgleich gibt von Interessen, von Stärken und so weiter.
Und wenn man delegieren kann, ne?
Ja, das ist eine der Sachen, wo die Leute mich hier ziemlich dumm angeguckt haben. Eine der ersten Führungsgespräche, die ich hier hatte, als ich hingekommen bin, habe ich zu meinen Leuten gesagt, ich werde meinen Erfolg als Direktor in diesem Haus daran messen, dass ich hier immer weniger tun werde. Dann haben sie alle dumm geguckt. Dann habe ich gesagt, ja, weil ihr nämlich immer mehr von mir dazu befähigt werdet, eure eigenen Entscheidungen zu treffen, damit ihr nicht ständig mich damit blockiert, dass ich für euch eure Entscheidungen treffe. Weil man kann nämlich auch, wenn man an der Spitze steht, relativ schnell totgemacht werden, indem einem alle sagen, dass man für sie entscheiden muss. Ja. Das ist aber nicht die Aufgabe, sondern Führung muss man da ausüben, wo man steht. Jeder in einem Unternehmen muss führen, nicht nur der Generaldirektor. Und das ist Meine Aufgabe ist hauptsächlich Personalentwicklung und Strategie. Und
weil Sie auch wollen, dass jeder Verantwortung übernimmt.
Ja, aber natürlich. Kann ich ja gar nicht für alle. Will ich auch gar nicht. Ich bin ja gar nicht ausgebildet, für alle Bereiche sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Das würde ich mir nie anmaßen. Ich kann Ideen geben, aber die können auch komplett verrückt sein. Und dann möchte ich auch gerne, dass man mir das sagt, dass das so ist. Aber da lernt man natürlich im Leben. Und ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt, dass Leute mir vertraut haben, Führungsaufgaben zu machen. Aber noch viel wichtiger, dass Leute mir erlaubt haben, Fehler zu machen. Weil ohne, dass man Fehler macht, kann man ja gar nicht lernen. Und Deutschland hat Schwierigkeiten mit Fehlern. Das darf so nicht sein. Man muss hier viel, viel fehlerfreundlicher und fehlertoleranter werden. Jeder macht Fehler. Ich glaube, man fällt erst auf die Nase, wenn man denselben Fehler zweimal macht. Aber beim ersten Mal muss man in jedem Fall unterstützen und nicht verdammen. Das ist eine Sache, die man, glaube ich, hier in Deutschland noch lernen muss. Und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, wie souverän man sich fühlt.
Ermuntern Sie dazu auch Ihre beiden Söhne, Fehler zu machen?
Ja, natürlich. Das ist natürlich beim eigenen Fleisch und Blut alles ein bisschen schwieriger, weil man scheitert ja immer an seinen eigenen Vorgaben. Und das ist natürlich für Kinder ganz schwierig, mit den Projektionen, die man auf sie hat, umzugehen. Also es ist für mich viel einfacher, mit meinen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier zu arbeiten, als in der eigenen Familie. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige.
Johannes Vogel, Sie wünschen sich in Berlin ein Ticket für alle Museen. Wie gut sind diese Museen miteinander vernetzt?
Na, ein Ticket vielleicht nicht. Ich glaube, dass wir in Berlin vieles mehr zusammen machen können, um eben halt Kultur, Natur, Bildung, Wissenschaft, Gesellschaft miteinander zu verknüpfen. Und was hier in Berlin so toll ist, ist, dass die anderen das auch wollen. Wir sind unheimlich gut hier mit der Uni vernetzt, wir sind unheimlich gut mit den staatlichen Museen preußischer Kulturbesitz vernetzt, mit den Hochschulen hier der Humboldt, der Freien, der HTW. Also es ist einfach ganz, ganz toll. In Deutschland wird als Team gearbeitet und gedacht und da kann man noch sehr, sehr vieles schaffen. Auch gegenüber, im Vergleich zu anderen Nationen ist hier super gut.
Haben Sie selbst noch ein bisschen Zeit, als Botaniker zu forschen oder ist das auf Eis gelegt?
Nächstes Wochenende werde ich meinen Sohn besuchen, der derzeit in Toulouse zur Schule geht. Und da habe ich mir jetzt schon mein Buch eingesteckt. Das werde ich mitnehmen. Aber
welches Buch?
Ein Bergblumenbuch, weil wir werden in die Pyrenäen fahren. Aber darüber hinaus geht das nicht. Ich wollte zuerst noch einen Wissenschaftler hier mit hinbringen, um noch einige der Forschung, die ich noch in England hatte, fertig zu machen. Da bin ich noch nicht zugekommen. Das ist hier so eine spannende Sache, diesen Laden nach vorne zu bringen. Und das klappt ja auch gut. Das sind eben halt immer diese positiven Feedback-Loops. Und dann vermisse ich meine Wissenschaft auch nicht.
Sie möchten ja nicht nur alles nach vorne bringen, sondern Sie möchten eben auch alle Arten erforschen. Nun hat es 300 Jahre gedauert, 15% der Artenvielfalt zu entdecken. Wird dieses Vorhaben von Johannes Vogel erst dann erledigt sein, wenn wir alle so alt sind wie T-Rex?
Das ist eine super gute Frage. Ich versuche, wenn ich das in die Politik reinzutragen, eine andere Analogie zu sagen und zu sagen, von diesem Haus sind 15% renoviert, wir kennen 15% aller Arten, wollen wir mal gucken, was wir schneller schaffen. Und da wir einen Baustopp von 1917 bis 2007 hatten, ist die Frage noch nicht ganz gelöst. Nein, wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten und die intellektuellen Fähigkeiten, das Leben auf der Erde bis 2050 vollkommen zu erfassen. Und das gilt sowohl für die Bakterien und Viren, die wir im Darm haben, oder die Milben, die wir in den Augenbrauen haben, bis hin zu den Bodenpilzen, zu den Organbakterien, die 500 Meter unterm Ozeanboden leben, bis hin zu neuen Elefanten oder sonst was. Also das kann man jetzt alles machen. Die technischen Möglichkeiten sind da, intellektuell ist alles da, die Sammlungen sind da, das Geld ist auch da. Das wäre nämlich gar nicht teuer. Das kostet vielleicht 5, 6, 7 Milliarden. Der Haushalt des Bundes hat jetzt 20 Milliarden Überschuss letztes Jahr gehabt. Ja, also kann mir keiner sagen, dass das viel Geld kostet, insbesondere wenn man das vergleicht mit einer Mars-Expedition. Also das ist alles Peanuts. Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir heute noch nicht wissen, was es auf dieser Erde gibt oder was es an Leben im und am Menschen gibt. Das ist doch irgendwie alles ein bisschen hanebüchen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.